finde, man ist besser unterwegs, wie Werder das jetzt macht, wenn man das Heft des Handelns in der Hand hat und sagen kann, okay, wir bauen uns jetzt keine Baustellen für den nächsten Sommer, wo wir gar nicht wissen, ob wir die dann finanziell stemmen können.
Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, dem Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin in die Runde, liebe Werder-Fans.
Weißt du, was für ein besonderes Datum vor uns liegt? Bevor wir jetzt anfangen, muss ich das mal eben kurz einschieben.
Ja, ich stutzte gerade schon, weil du mich so fragend anschaust. Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich habe es heute Morgen auf meinen Rechner gespielt bekommen von unserem Redaktionssystem, dass wir vor einem Jahr bei Grün auf Weiß die Kolumne hatten, Werder im Sommer 2025, Eigentore von hinten bis vorne. So eine sorgenvolle Kolumne und ich glaube, das war dann unsere erste Podcast-Folge, oder?
Das ist richtig. Am 20. August 2025 erschien Grün auf Weiß, der Podcast zum ersten Mal. Und das ist schon mal eine Bemerkung wert. Vor allen Dingen gibt es uns Anlass, uns zu bedanken für all die Menschen, die uns zuhören und dabei sind, sich auch immer wieder äußern zu all den Themen, uns das Gefühl geben, dass wir, sagen wir mal so ganz grundsätzlich, auf dem richtigen Weg sind. Das ist schon ganz toll, was da passiert in der Community.
Absolut. Und wir sind ordentlich gewachsen in diesem ersten Jahr. Ne? Also dafür ganz lieben Dank. Wir kriegen auch ganz viel Feedback von euch auf allen Kanälen. Werden wir auch gerne einbauen. Wahrscheinlich auch heute in dieser Folge hier. Ich habe mir da schon mal was aufgeschrieben für nachher. Ja, ein Jahr. Wahnsinn. Ne? Wir haben jetzt Folge 45, wie die Zeit vergeht. Wir wären fast abgestiegen, aber...
Wer?
Ja, wir mit Werder quasi.
Wir mit Werder.
Haben sie ja fast zu Grabe getragen in einer wirklich gruseligen Saison.
Ich hätte uns auch mindestens die Relegation zugetraut.
Sonst Gott sei Dank erspart. Prima. Also mit der Mannschaft hätte ich lieber nicht Relegation gespielt. Ich hatte damals ja schon das Glück, die Relegation miterleben zu dürfen als Reporter in Heidenheim. Das war echt knapp. Eine ganz knappe Nummer. Sieglos. Zweimal sieglos gegen Heidenheim die Klasse gehalten. Braucht man nicht nochmal.
Richtig. Aber was wir brauchen, ist ein Podcast, der sich mit dem SV Werder beschäftigt und nicht mit uns selbst. Und da gibt es ja auch genug zu besprechen. Es ist sehr aktuell und ich sage nur Niklas Füllkrug. Herzlichen Glückwunsch oder was soll das? Wie war deine erste Reaktion?
Na, ich finde es gut. Ich hatte es ja hier vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich habe gesagt, ich würde den immer holen und dann kommen die ganzen Abers. Und ich glaube, so geht's auch vielen von euch da draußen. Also man freut sich erstmal grundsätzlich, wenn Niklas Füllkrug zu Werder zurückkommt und dann fängt der Kopf so ein bisschen an zu arbeiten bei dem einen oder anderen. Das merke ich an den ersten Reaktionen heute Morgen auch von den Fans. Ja, aber ist der richtig fit? Ist das ein Spieler, der uns jetzt weiterbringt? Wie spielen wir denn jetzt dann da vorne? Das sollen wir mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Was mich halt freut, und das sehe ich im Paket mit Ehren Dingschi, du hast als SV Werder jetzt zwei Spieler verpflichtet in der Woche, die wirklich eine Identifikation mit dem Verein haben. Dem Werder eben nicht egal ist. Ehren Dingschi ist hier bei uns in Bremen geboren, aufgewachsen, ist ein Bremer Junge durch und durch. Niklas Füllkrug hat hier im Internat im Weserstadion gewohnt, der kommt quasi nach Hause zurück. Das ist einerseits so ein Touch Fußballromantik, aber auch ganz schön wichtig, denn wenn wir mal ehrlich sind, was hat uns denn am meisten gefehlt in der vergangenen Saison, als es so dahin plätscherte, emotionslos im Abstiegskampf? Das war dieses Gefühl, hey, da ist eine Mannschaft auf dem Feld mit Identifikation, denen das eben nicht egal ist, ob Werder absteigt oder nicht. Mhm. Und diese beiden Jungs, die stehen genau dafür und das ist das, was ich mir neben Toren, die wir dringend brauchen, am meisten verspreche. Ich sag mal so, Werder ist mit Füllkrug und Dingschi natürlich besser aufgestellt als vor einer Woche.
Als ohne die beiden, ja klar. Wobei du jetzt natürlich auch beide vermischt hast, was man gerade was die Identifikation betrifft auch sehr gut tun kann. Aber wenn wir mal bei Niklas Füllkrug bleiben, was hältst du von der These, dass es Spieler gibt, die nur in einem Verein tatsächlich ihre absolute Leistungsgrenze erreichen und dass Niklas Füllkrug einer dieser Spieler ist und dass der Verein eben der SV Werder ist? Weil es deutet ja schon vieles darauf hin.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, er hat mit Borussia Dortmund vor wenigen Jahren auch ein Finale der Champions League erreicht und da sehr, sehr gut gespielt in diesem Endspiel.
Wurde dann aber ersetzt durch Gyrassi.
Ja, aber trotzdem gehört es ja dazu, ne, dass er das gemacht hat. Aber klar, das fühlt sich bei Niklas so ein bisschen so an. Es ist halt für ihn ein besonderer Verein. Ne? Und das darf man ihm abnehmen. Er ist jetzt keiner, der bei allen anderen Vereinen sich immer auf die Brust geklopft hat und gesagt hat, boah, hier wollte ich schon immer hin und so. Also Werder ist schon sein Ding. Man muss aber ehrlicherweise sagen, er ist damals, als er zu Borussia Dortmund wechselte, auch zu groß geworden für Werder. Er war damals Nationalspieler, er hat eine Weltmeisterschaft gespielt, er war Torschützenkönig der Bundesliga. Und dann trafen diese zwei Dinge zusammen. Ein Niklas Füllkrug, der plötzlich im internationalen Fußball, im Weltfußball auftauchte und da sehr gut abgeliefert hat, für den da so einen Markt gab, eine große Nachfrage von Champions-League-Vereinen, da ist er dann letztlich auch hin zu Borussia Dortmund. Und gleichzeitig ein SV Werder, der dringend Geld brauchte und sein, wie so oft, und sein Tafel Silber verkaufen musste. Und das war dann halt, ich glaube, so ziemlich am letzten Transfertag damals, Niklas Füllkrug zu Borussia Dortmund. Jetzt kommt er zurück, sicherlich nicht mehr mit diesem ganz großen Namen, weil die letzten zwei Jahre natürlich ein bisschen an ihm genagt haben, sicherlich auch an seinem Selbstverständnis. Er hat seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren. Er hat weder in England noch in Italien beim AC Mailand so performt, wie er sich das selber auch vorgestellt hätte. Wir kennen alle seinen Ehrgeiz. Ne? Das ist jetzt nichts, was ihn nicht beschäftigt. Das ist ja absolut kein Spieler, der sagt, naja, ich habe einen dicken Vertrag und das reicht mir. Sondern ihm ist viel, viel wichtiger, dass er Spiele und Tore schießt, dass er abliefert, dass er den Fans was gibt. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn jetzt antreibt, dass er zu Werder kommt und sagt, hier, ich will es mir und allen aber auch nochmal zeigen.
Wurde ja im Januar, glaube ich, zum AC Milan ausgeliehen von West Ham, hat dann aber tatsächlich auch 20 Spiele gemacht mit einem Tor, wobei er selten in einer Startformation stand. Eigentlich ist es für einen AC Milan, der knapp die Champions League verpasst hat in der Serie A, ist es ja gar nicht so schlecht. Also er war jetzt kein Underperformer, aber er ist halt längst nicht mehr da, wo er Werder vor 3 Jahren verlassen hat. Ne? Das ist schon so. Aber er kann, und das ist ja meine These, vielleicht gerade bei Werder wieder dorthin kommen.
Er wird auf jeden Fall wenig Anlaufzeit brauchen. Ne? Also er kennt den Verein. Er kennt einige Spieler noch. Ich habe eben mal nachgeschaut. Also 7 sind es insgesamt noch von damals. Gar nicht so viel, wie man denken möge, aber 7. Übrigens, sein letzten Spiel, was er damals für Werder gemacht hat, in der Saison, als er Torschützenkönig wurde, das war dann ein Spiel bei Union Berlin. Da ist nur noch ein einziger, glaube ich, 2 sind noch da, die damals mit ihm in der Startelf gestanden haben, im Werder-Trikot. Das sind Marco Friedl und Niklas Stark, und eingewechselt wurde 4 Minuten vor Schluss ein gewisser Ehren Dingschi. So schließt sich der Kreis ein wenig.
Ja, aber es ist Wahnsinn auch. Wir reden hier über 3 Jahre, ne? Also das ist, wenn du dir das überlegst, da würde man so erstmal gar nicht drauf kommen, dass die Fluktuation in diesen 3 Jahren so groß war. Und dafür spricht ja alles, wenn du das so, diese Zahlen da präsentierst, beziehungsweise diese Aufstellung. Ich habe überlegt, Horst Steffen hat es eigentlich getan auf seine Art und Weise, ist damit nicht durchgedrungen, weil ihm irgendwann so ein bisschen auch das Standing fehlte offensichtlich. Daniel Thun macht es auch seit geraumer Zeit, dass sie nämlich immer wieder auf die Intensität hinweisen. Da habe ich gedacht, ist Niklas Füllkrug natürlich genau der Richtige, weil er selbst ist bereit, diese Intensität einzubringen. Und vor allen Dingen fordert er es ein von seinen Mitspielern. Wir haben da auch häufiger schon drüber gesprochen. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach für den einen oder anderen in der Kabine, wenn dann der Füllkrug vor ihm steht und sagt, Junge, was spielst du eigentlich heute? Das muss mal anders laufen. Aber es kann eigentlich der Mannschaft nur gut tun, wenn der Trainer und dessen Forderung nach mehr Einsatzbereitschaft, nach Laufbereitschaft, nach einer anderen, aggressiveren Zweikampfführung, alles Dinge, die eben zu dieser Intensität gehören. Wenn also dessen Forderung unterstützt wird durch einen Spieler auf dem Feld, und davon hat Werder eben dann aus unterschiedlichen Gründen gar nicht so viele, die das sonst machen
können. Absolut richtig, ja. Dafür brauchtest du unbedingt einen Typen wie Niklas Füllkrug. Du brauchst generell Führungsspieler in dieser Mannschaft. Also die wenigen, die da sind, haben letztes Jahr nicht das Ruder übernommen, sondern eher fallen lassen im Abstiegskampf. Und dann brauchte es ja so einen Trainertypen wie Daniel Thun, der auch sehr stark über die Motivationsschiene kam, als er dann bei Werder ein paar Wochen war, um zu sagen, so, pass mal auf, ich bin jetzt hier der Boss und ihr folgt mir. Eine Mannschaft braucht aber Führungsspieler, die auch selber Boss sein können und viele Dinge selber regeln können auf dem Feld und in der Kabine. Das fehlt Werder komplett, und da stößt natürlich Niklas Füllkrug jetzt in ein Vakuum. Also wo Niklas Füllkrug ist, ist erstens Ehrgeiz und zweitens ist da der Boss. Das ist einfach so. Das ist der Anführer dieser Mannschaft jetzt, der wird das Gesicht dieser Mannschaft sein, weil der auch einfach eine Qualität hat, die kein anderer hat in dieser Mannschaft. Da muss jeder ehrlich zu sich selber sein. Und deshalb wird er Werder gut tun. Er wird für Reibung sorgen. Er wird aber auch vorweggehen und wie du gesagt hast, junge Spieler führen in dieser Mannschaft und die können sich von ihm eine ganze Menge abschauen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass da wieder eine gewisse Ernsthaftigkeit und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist jetzt wieder gefallen nach der Niederlage gegen Auxerre, Galligkeit reinkommt.
Ich hätte es nochmal bemerkt, dass du eine, was hast du denn, das ist ja ein Wortspiel mal wieder fast schon.
Ach.
Galligkeitsverpflichtung wolltest du Werder in die Leihverträge schreiben vielleicht? So, ja. Ist das nicht wahnsinnig traurig nach so einer Saison, nachdem eigentlich, also die meisten Spieler sind ja nun mal letzte Saison auch schon dabei gewesen, dass die dann die Sommerpause nicht nutzen, um sich da nochmal zu resetten und zu sagen, warte mal, irgendwas haben wir doch letztes Jahr wirklich so gar nicht hingekriegt, das müssen wir viel besser machen. Und dann spielen sie dann wieder in einer Art und Weise, die dich zumindest dazu bringt zu sagen, da fehlt mir die Galligkeit. Intensität ist ja das Gleiche wie Galligkeit. Das ist eine und dieselbe Schublade eines Schrankes, wie ich so gerne sage. Also Wahnsinn.
Ich muss langsam an deinen Bildern arbeiten. Aber okay, ja, du hast völlig recht. Es ist geradezu absurd. Also es hat mich wirklich aufgeregt, dieses Wochenende mit dem Testspiel gegen Auxerre. Du hast Tag der Fans. Ne? Du hast also die absolut grün-weiße Atmosphäre. Alle freuen sich, alle sind begeistert. Du hast dann da dieses Spiel im Weserstadion gegen Auxerre. Du darfst da rausgehen. Es ist deine Generalprobe. Ich hatte mit Daniel Thun vorher die Tage im Trainingslager noch gesprochen. Er meinte, ja, da können wir uns Selbstvertrauen holen in diesem Spiel. Ne? Da können wir uns Rückendeckung holen für die Saison, weil ich meinte, hey, ist vielleicht ein bisschen riskant, gegen so einen recht starken Gegner nochmal zu spielen. Ne? Sah ja anders. So, und dann verlierst du das 0-1. Und was vor allen Dingen zu vermissen war, war Galligkeit. Wir haben gerade drüber gesprochen, was gar nicht geht am Tag der Fans. Testspiel, da fehlt dir Galligkeit. Hallo, wo sind wir denn hier? Das zweite, das Spiel im letzten Drittel. Dann kommen noch Wörter wie Passschärfe, Passqualität und so weiter. Und das sind alles Sachen, die wir vergangene Saison Woche für Woche gehört haben von den Werder-Verantwortlichen. Das hat letztes Jahr schon alles gefehlt. Und jetzt stehst du da gegen Auxerre und bist genauso weit. Das hat, glaube ich, auch massiv dazu geführt, dass dann nochmal aufs Gaspedal gedrückt wurde und dass das jetzt ganz schnell finalisiert wurde mit Niklas Füllkrug und Aaron Dingschi. Mhm. Weil mit den Spielern, die gegen Auxerre auf dem Feld standen, in der Offensive, kannst du nicht Bundesliga spielen. Das ist nachgewiesen jetzt und da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Du brauchst vorne eine andere Qualität, die hast du jetzt. Und es ist natürlich die Frage, wie spielst du vorne und was bedeutet das für die Stürmer, die noch da sind? Bei Werder zum Beispiel auch für einen jungen Salim Musa. Ne?
Ich glaube, mit der Verpflichtung von Aaron Dingschi scheint mir ziemlich festzustehen, dass Justin Jimmer den Verein verlassen wird. Weil das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist eine und dieselbe Ausrichtung, eine und dieselbe Position. Auf der anderen Seite musst du irgendwo auf Sammy Mbangula jetzt langsam mal setzen. Also kann das ja gar nicht sein, dass du da mit beiden irgendwie klarkommst. Von daher ist das für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass man offenbar da schon weiter ist, als wir vielleicht in der Öffentlichkeit wissen.
In jedem Fall brauchst du bessere Stürmer, also bessere, als du jetzt bisher in der Vorbereitung hattest. Wobei es für Cedric Itten ein bisschen schade war, dass er so spät zu Werder gestoßen ist, wegen der Weltmeisterschaft, wo die Schweiz relativ weit kam dann für ihre Verhältnisse und danach dann noch sein Urlaub. Er war ja jetzt im Prinzip nur eine Woche so richtig am Start, anderthalb Wochen so richtig am Start. Da konnte er nicht viel zeigen, aber es ist natürlich dann auch die große Unbekannte. Ne? Die Frage ist jetzt, wenn du schon da gewusst hättest, dass es mit Füllkrug klappt und dass du mit Musa ja schon ein ähnliches Profil hast, ob du dann Itten überhaupt gebraucht hättest. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, ihr wisst alle, wie schnell das im Fußball geht. Dann verletzt sich der ein oder andere oder es gibt Sperren oder sonstiges und dann bist du froh, wenn du noch einen Stürmer hast vorne mit einer gewissen Wucht und einer gewissen Qualität. Die hat Itten, ist aber ein guter Typ. Das ist ja auch ein Grund, warum die Schweiz in der Nationalmannschaft so sehr auf ihn setzt als Kaderspieler, weil er einfach viel Input hat unter der Woche in so einer Mannschaft. Sowas kann Werder sicherlich gut gebrauchen. Also lieber zu viele gute Stürmer als zu viele schlechte Stürmer, wie wir sie letzte Saison gesehen haben. Wir wollen uns jetzt also bloß nicht beklagen, dass wir Itten, Füllkrug und Aaron Dingschi dazu bekommen haben.
Ja, wobei wir ja bei Niklas Füllkrug auch wissen, dass da immer mal eine gewisse Verletzungsproblematik eine Rolle spielen kann. Ne? Also das, er ist nicht zuletzt deshalb zu Werder damals auch gekommen, weil er vorher zu großen Hoffnungen Anlass gab, aber ihm immer wieder Verletzungen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. In den 7 Jahren zwischen Werder und Werder 2013 und 2019 hatte er ja nur zweimal in der ersten Liga gespielt und dann aber auch ganz gut. Und da waren Vereine durchaus aufmerksam geworden, aber er war dann auch immer wieder verletzt und bei Werder fing es ja auch mit einer Verletzung an. Ich will es ja gar nicht beschreien, aber es ist ja sehr gut da zu wissen, du hast mit Itten dann noch einen Mann, der als Backup mehr als ausreichend ist.
Kurze Analysepause. Du suchst auch abseits vom Platz nach der perfekten Aufstellung? Dann gibt's im Norden nur eine Adresse. Dudenhof in Posthausen. Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Nur 20 Minuten von Bremen. Direkt an der A1. Auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern findest du alles an einem Ort. Mode, Sport, Technik, Wohnen, Lebensmittel, Gastronomie und tolle Events für die ganze Familie. Komm zu Dudenhof und genieß eine richtig gute Zeit.
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, diese schweren Verletzungen, die bei Füllkrugs Karriere einfach dazugehört haben früher, die sind jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also ja. Nach der letzten schweren Verletzung, das war ja der Kreuzbandriss, den er sich kurz nach dem Wechsel zu Werder zugezogen hatte damals, da machte er für mich körperlich einen ganz anderen Eindruck. Also er wirkt spritziger, er wirkt etwas leichter, er wirkt besser in seinen Bewegungen. Und dann fing ja auch dieser Weg an, dass aus ihm ein Nationalspieler wurde, dass aus ihm ein Bundesliga-Torschützenkönig wurde, nicht zweite Liga, sondern Bundesliga, dass aus ihm ein Spieler wurde, der in der Champions League und bei Welt- und Europameisterschaften performt und getroffen hat. Das war ja alles dann in der Phase nach Werder. Und da waren jetzt keine so schweren Verletzungen mehr, dass man davon ausgehen muss, dass der jetzt bei Werder ähnlich selten auf dem Feld steht, wie ich sage jetzt mal ein Felix Agu oder ein Niklas Stark in der letzten Saison. Also davon gehe ich nicht aus. Ich denke, dass wir mit Niklas Füllkrug in der Saison planen können. Die Frage ist eher, wer dann drumherum spielt oder wie Werder das in der Offensive machen will. Also klar, wenn du einen Dreiersturm weiter bilden willst, dann hast du natürlich mit Dingschi im Bangula auf den Außenbahnen da tolle Option. Wobei, und das fand ich interessant, im Bangula jetzt in der Vorbereitung und auch im Trainingslager auch mal zentraler im Mittelfeld gespielt hat. Mhm. Also so eine Zehner- oder Achterrolle, die er auch in der belgischen Junior-Nationalmannschaft hin und wieder gespielt hat, könnte da auch eine Lösung sein. Das muss man mal gucken. Das ist ja, ich will jetzt nicht im Bangula mit Olise von Bayern vergleichen, wenn man es will. Aber da ist das ja auch das Phänomen. Ne? Der Junge spielt bei Bayern München auf der Außenbahn und du denkst, wow, ist der gut. Und bei Frankreich, haben wir bei der WM gesehen, spielt er im zentralen Mittelfeld
genau,
und ist
schlecht.
Noch viel besser.
Ja.
Ja. Und du denkst, oh wow. Ne? Also vielleicht erleben wir das im Kleinen bei Sammy Mbangula ja auch punktuell in dieser Saison. Also wir hätten nichts dagegen. Da ist ja ein gewisses Loch entstanden, dadurch, dass Romano Schmid dann jetzt nach Italien gegangen ist.
Sammy Mbangula war ein Dauerthema in der letzten Saison. Hast du den Eindruck, dass man sich bei Werder der Situation bewusst ist und weiß, wir müssen jetzt schon noch mal sehen, dass wir den Jungen irgendwie an den Start kriegen? Weil wir erinnern uns, vor einem Jahr haben wir nicht nur den ersten Podcast gemacht, sondern vor einem Jahr hat Werder auch Sammy Mbangula für, ich meine, 10 Millionen ja verpflichtet, wenn auch in Raten zu zahlen. Das war der Königstransfer über viele Jahre. Und da hat man natürlich die Idee gehabt, jemanden sehr talentierten aufzubauen, um ihn dann auch womöglich irgendwann mal wieder gewinnbringend zu verkaufen. Davon war die letzte Saison weit entfernt. Sieht's jetzt anders aus? Hat man da umgedacht? Weil die Gefahr besteht ja auch, wir reden viel über den Sturm und über die Neuzugänge. Vielleicht fällt er da so ein bisschen hin und runter und keiner denkt dran. Aber eigentlich ist das ja eine ganz wichtige Personalie, auch in dieser Saison.
Also ist sportlich und wirtschaftlich für Werder eine ganz wichtige Personalie. Wirtschaftlich nicht nur, weil er halt diese 10 Millionen kostet, die man jetzt über 4 Jahre an Juventus Turin abstottern muss, sondern auch, weil das ja ein Spieler ist, aus dem du eigentlich einen Transferkandidaten machen wolltest. Also einer, der so viel mitbringt, dass du sagst, okay, wenn der 1, 2 gute Bundesliga-Jahre hat, dann können wir den vielleicht sogar für 20, 25, 30, wir wollen jetzt nicht wieder irgendwelche Fantasiesummen mehr nennen, nach England oder sonst wohin verkaufen. Und sportlich ist es einfach der Spieler, der dir letztes Jahr den Arsch hätte retten können, wenn du ihn ans Laufen bekommen hättest. Ne? Also die Qualität von Sammy Mbangula, wie wir sie in den ersten Saisonspielen gesehen haben, die hat dir natürlich ab Mitte der Hinrunde komplett gefehlt, weil du den Jungen verloren hast.
Ja.
Und das hängt an dem, was wir damals aber in der ersten, zweiten, dritten Folge nach dem Transfer auch hier gesagt haben. Ich sag, wenn Werder in den Keller kommt, was passieren kann angesichts des Spielplans damals und der vielen Problematiken im Kader, war das ja absehbar, dann ist Sammy Mbangula kein Spieler, der vorangeht. Also der zieht nicht den Karren, der gewinnt dir nicht diese dreckigen Spiele, sondern der geht dann ein wie eine Primel. Und ich habe damals gesagt, das wäre furchtbar schade für Werder und für den Jungen, wenn das bei diesem Königstransfer passieren würde. Mhm. Genau so ist es gekommen. Deshalb muss man da jetzt den Reset-Knopf drücken. Und Daniel Thun weiß, dass er da auch gefordert ist, den Jungen ans Laufen zu kriegen. Ich habe das Gefühl, er hat inzwischen einen ganz guten Zugang zu ihm. Die kennen sich jetzt ein halbes Jahr und wird es versuchen. Allerdings, da gehört natürlich auch dazu, Sammy muss abliefern. Ne? Mhm. So, er hat jetzt Spiele gehabt, da war er gut, er hat Spiele gehabt, da war er weniger gut. Die Guten sollten dann jetzt überwiegen, dann ist es für alle das Beste.
Ja. Man hat ja gewisse Leistungsschwankungen im letzten Jahr auch auf seine persönliche Situation zurückgeführt oder zurückführen können. Da hat sich, glaube ich, auch was geändert. Ne? Die Frau lebt jetzt mit ihm in Bremen, ist das richtig oder habe ich das missverstanden?
Genau, Kind auch. Also Familie ist jetzt da. Das ist jetzt dann kein Faktor mehr, dass er immer wieder versucht, dann wie letzte Saison in einer freien Woche oder einem längeren Wochenende, wie auch immer, nach Italien zu düsen, um bei seiner Familie zu sein. Sondern das ist jetzt alles hier. Das ist ja auch wichtig, dass das Clement Fritz ja auch betont, diesem Sommer, dass das gut ist für jeden, wenn er die Familie um sich herum hat. Mhm. Wir können uns also rein aufs Sportliche konzentrieren bei ihm jetzt. Da ist eine Menge Luft nach oben, dass er viele Rollen spielen kann und taktisch sicherlich besser ausgebildet ist als ein weiter Teil dieses Kaders. Da gehen wir von aus. Er hat viele Jahre bei Juventus trainiert und in der belgischen Juniorennationalmannschaft auch eine Menge mitbekommen. Also aus dem kannst du einen sehr, sehr guten Bundesligaspieler machen. Du musst allerdings schauen, dass du ihn nicht im Laufe einer schwierigen Saison wieder so verlierst wie vergangene Saison. Und da setze ich auch so ein bisschen jetzt auf diesen Füllkrug-Effekt. Das ist auch so einer, zu dem Sammy Imbangula aufschaut. Das ist einer, der ihn auch mitziehen kann. Und die beiden können sich vorne wunderbar ergänzen. Also gute Spieler machen sich gegenseitig besser. Ja. So ein bisschen wie es bei Duxch und Füllkrug damals war, kann das jetzt auch mit Sammy Imbangula und Füllkrug vorne funktionieren. Dass sie sich einfach gegenseitig, und dann noch eher ein Dingschi dabei, dass sie sich einfach gegenseitig vorne im Angriff besser machen. Und das wäre natürlich das Beste, was Werder passieren kann.
Gilt das für Erin Dingschi vielleicht auch, was ich eingangs vermutete, dass es Vereine oder Spieler gibt, die in Vereinen besonders aufblühen? Das würde natürlich dann bezogen auf Erin Dingschi bedeuten, er müsste nach Heidenheim gehen.
Ich wollte da sagen, müsstest du ihn jetzt nach Heidenheim seine, verlieren.
Ja, ja. Aber nein, es hat auf jeden Fall ja in Freiburg nicht geklappt. Und dann wurde er verliehen und das ist ja auch alles selten positiv für einen Spieler. Ne? Das ist immer nur ein Versuch, ein Leihgeschäft, um zu gucken, ob es da irgendwie besser klappt. In Freiburg ist er ja nicht so zur Geltung gekommen, wie wir es einfach ihm gewünscht hätten, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt er zurück und kann wieder vielleicht auch nochmal neu starten und nochmal gucken, was kann ich denn eigentlich und was bin ich in der Lage einzubringen alles in so ein Spiel einer Fußballmannschaft. Weil da ist ja dann auch viel, viel Kopf vielleicht auch dabei irgendwann mal.
Ich finde, die großen Fehler bei Erin Dingschi sind vor ein paar Jahren gemacht worden. Ne? Als er bei Werder zu den Profis kam und man sah sein Potenzial in jeder Trainingseinheit und jeder wusste, hey, das ist einer, der kann richtig Bundesliga spielen, der hat Tempo und Torgefahr. Und dann hat man keinen Platz so richtig für ihn gefunden. Ne? Und irgendwie war der über. Und dann schickst du den nach Heidenheim und dann wird aus dem ein richtig guter Bundesligaspieler plötzlich, der jede Woche scored, gefühlt. Und du guckst ein bisschen so skeptisch hin. Dann hast du das Glück, dass der ja zu dir zurückkommt und du hast wieder so richtig keine Verwendung für den gefunden. Also Doppelfehler, äußerst unglücklich gelaufen. Man kann auch sagen, dumm gelaufen. Und dann geht er halt nach Freiburg. Und die Freiburger werden sich ein bisschen mehr von ihm versprochen haben, zweifellos. Aber ist doch gut für Werder, dass man den jetzt zurückkriegt. Und du kriegst jetzt einen anderen Erin Dingschi wieder, als du damals hast ziehen lassen. Jetzt hat der über 100 Spiele, der kann verschiedene Positionen spielen, also über 100 Spiele in der Bundesliga, meine ich. Ja. Er kann verschiedene Positionen spielen. Er ist ein Spieler, der unter seinen Trainern in Heidenheim und in Freiburg gereift ist. Ich finde ihn viel besser als damals, als er bei Werder aus der Jugend kam. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie er das bei Werder einbringt. Der muss ja immer noch oder will immer noch sein erstes Tor im Weserstadion schießen. Für ihn ein besonderer Moment. Ist er herzlich eingeladen, dies dann demnächst zu tun.
Aber wir reden, wenn wir über Erin Dingschi und Niklas Füllkrug sprechen, auch über Leihgeschäfte. Und zu Leihgeschäften hast du dir ja mal ganz allgemeine Gedanken in der Kolumne gemacht. Und großer Freund sind wir ja eigentlich auch nicht von Leihgeschäften, muss man ja mal grundsätzlich sagen. Aber das Allerschlimmste, und da gebe ich dir uneingeschränkt recht, sind natürlich Leihgeschäfte mit Kaufverpflichtung. Da wüsste ich nicht mal, warum ein Verein sich auf sowas einlassen sollte, außer er braucht unbedingt einen Spieler. Und der abgebende Verein lässt sich auf nichts anderes ein, was für ihn natürlich total schlau ist. Aber warum soll ein Verein sowas grundsätzlich machen? Dann kann ich ihn auch gleich kaufen, den Spieler. Oder ich habe das Geld nicht, aber dann zocke ich natürlich so ein bisschen auf meine finanziellen Möglichkeiten der Zukunft. Haben wir ja damals auch gesehen. Dann, das hast du ja sehr anschaulich dargestellt.
Der Verein, der sich auf Leihdeals mit Kaufverpflichtung eingelassen hat, wie kaum ein anderer, war ja Werder Bremen vor wenigen Jahren. Das war dann auch unter dem Kommando von Frank Baumann. Jetzt ist halt wichtig bei diesen beiden Leihen Füllkrug, Ehrendingschi, das sind Leihgeschäfte ohne wirtschaftliches Risiko für Werder.
Richtig.
Also Werder, klar, bezahlt im Wesentlichen das Gehalt dieser Spieler, aber du hast keine Leihgebühr, die dich jetzt ins Verderben treibt, wie das früher schon mal war, komme ich gleich zu. Und vor allen Dingen musst du nach einem Jahr nicht mehrere Millionen auf den Tisch legen, egal wie diese Saison der Spieler gelaufen ist, und musst diese Spieler dann kaufen. Schauen wir also zurück, wie es zu diesem Politikwechsel bei Werder gekommen ist, und dann kommen wir in diesen Sommer der Saison 2020. Clemens Fritz wurde damals befördert bei Werder zu diesem Leiter Profifußball an der Seite von Frank Baumann. Und da ist die Anekdote überliefert, dass er zu Baumi ging und sagte, ja, so, was können wir denn diesen Sommer auf dem Transfermarkt alles umsetzen? Und Baumi dann sagte, ja, nix. Und Clemens so, wie nix?
Ich musste noch die Leihspieler bezahlen.
Genau das nämlich, weil Werder hatte im Jahr davor, 2019, sich zwei Spieler geliehen, Ömer Toprak und Leo Bittencourt. Toprak kam vom Borussia Dortmund, Bittencourt von der TSG Hoffenheim. Für beide wurde damals schon mal eine Leihgebühr fällig. Bei Toprak soll die über 1 Million gelegen haben, bei Bittencourt knapp drunter. Mhm. Und in beiden Leihverträgen war halt eine Kaufpflicht eingebaut. Das heißt, egal wie die Saison gelaufen ist, sie mussten die Spieler kaufen. Bei Toprak griff die schon nach 12 Einsätzen, das war relativ früh in der Saison. Bei Bittencourt dann halt nach dem Jahr. Und für Toprak wurde dann ein Betrag zwischen 4 und 5 Millionen Euro fällig und für Leo Bittencourt 7. Das heißt, sagen wir mal 4 plus 7, bist du schon bei 11 Millionen. Damit war Werders gesamtes Transferbudget im folgenden Sommer schon erschöpft. Die konnten gar nichts mehr machen für zwei Spieler, die sie im Jahr davor verpflichtet hat. Und da hat Clemens Fritz damals gesagt, für sich, und das zieht er heute dann auch durch, das sieht man ja, das ist eine Politik, die will er nicht fahren bei Werder, weil du verlagerst deine Ausgaben immer aufs nächste Jahr und bist dann unter Druck und bist dann im Zweifel auch verpflichtet, einen Spieler zu kaufen, der bei dir gar nicht funktioniert hat, ne? Denkt mal dran, wie viele Leihspieler wir letztes Jahr hier bei Werder hatten. Stellt euch mal vor, wir hätten überall eine Kaufpflicht gehabt. Mhm. Werder wäre heute bankrott und wir hätten keine bessere Mannschaft. Ja, das muss man einfach mal so festhalten.
Wobei es, wenn man mal eine etwas andere Perspektive einnimmt, wenn du in dem Jahr, wo du die Spieler ausleihst mit einer Kaufverpflichtung, wenn du in diesem Jahr sonst keine großen Ausgaben hast, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich will die Spieler sowieso haben, ich transferiere sie mit dem Ziel, über Jahre mit ihnen zusammenzuarbeiten und zahle eben halt später für sie. Das geht ja auch. Also ganz so wild ist es nicht, aber wir sind uns auf jeden Fall einig. Du hebst schon wieder mahnend den Finger.
Jetzt den Arm. Du musst ja aber gucken, du hast ja damals keinen 22-jährigen Ömer Toprak vor seiner großen internationalen Karriere ausgeliehen mit Kaufpflicht.
Leider nicht.
Den Senior Ömer Toprak nach einer langen internationalen Karriere mit Kaufpflicht. Und ja. Jetzt kann man sagen, der Ömer, der hat sich aber noch reingehauen wie kein anderer, wenn er mal auf dem Feld stand, ja. Aber wir wissen ja auch, wie oft er dann nicht auf dem Feld stand oder wie oft er nach 20, 30 Minuten zusammensackt und sagte, Leute, ich kann nicht, Wade funktioniert nicht, ich muss wieder raus.
Ja.
Das war ja nahezu dramatisch. Und es hat Werder weder sportlich noch wirtschaftlich weitergebracht. Wirtschaftlich haben wir gerade gesagt, du hast im Folgejahr dann plötzlich keine Spieler mehr holen können, weil du diese ganzen Kaufoptionen erfüllen musstest. Und sportlich, muss man ja ehrlich sein, in der ersten Saison ging es in die Relegation gegen Heidenheim, haben wir eben angesprochen, und im folgenden Jahr ist Werder dann abgestiegen mit diesen Spielern, Toprak, Bittencourt. Und dann gibt es ja den besonderen Fall, viele Werder-Fans stöhnen auf, wenn sie den Namen hören, Davy Selke. Ne? Der kam auch in jener Saison, damals im Winter war das, Werder überwinterte damals auf Platz 17 in höchster Abstiegsgefahr. Und dann hat Frank Baumann Davy Selke im Januar verpflichtet, als Hoffnungsträger für den Sturm, ausgeliehen von Hertha BSC für 1,5 Saisons und mit einer Kaufpflicht. Und diese Kaufpflicht, die Summe lag bei 12 Millionen
ja.
Euro. Das wäre also wieder das Transferbudget eines ganzen Sommers gewesen. Und das musste, diesen Wahnsinnsbetrag musste Werder nur deshalb nicht zahlen, weil Werder dann halt abgestiegen ist 2021. Und so ging Selke einfach zurück zu Hertha und wurde dann, glaube ich, nach Köln und später nach Hamburg weitergereicht. Aber Werder muss wenigstens diese 12 Millionen nicht zahlen. Aber das ist dann schon, finde ich, richtig von Clemens Fritz heute zu sagen, hier, schau an, was war bei Bittencourt, was war bei Topper, was war vor allen Dingen bei Davy Selke in diesem Leihvertrag drin, das machen wir nicht mehr. Also dann verzichten wir lieber darauf, so einen Spieler zu holen. Netter ist ja, wenn du eine Kaufoption hast. Ja, wenn du sagen kannst, wie jetzt zum Beispiel bei Karl Hein, den wir dann von Arsenal gekauft haben, per Option, wir entscheiden uns dafür, den zu holen, aber wir können auch Nein sagen. Aber das war in diesem Sommer halt kurioserweise auf dem Transfermarkt sehr, sehr selten möglich. Also offenbar haben viele Vereine einen sehr aufgeblähten Kader, wollen den nachhaltig bereinigen und wollen gerne Kaufpflichtvereinbarungen einbauen. Das war zum Beispiel auch bei Frankfurts Stürmer Futkoi so, der letztes Jahr in der zweiten Liga bei Fürth Torschützenkönig wurde. Den hätten sie schon gerne auch genommen oder haben sich damit beschäftigt. Aber mit einer Kaufpflicht, Elversberg hat sich jetzt drauf eingelassen, der wechselt jetzt dann dahin, war das für Werder kein Thema. Und wir können uns ja gerne mal schreiben, wie ihr diesen Wechsel in der Transferpolitik bei Werder seht. Ich finde den gut, weil er hält dich handlungsfähig. Und dann verzichte ich lieber auf das eine oder andere Geschäft oder werde auch kritisiert im Sommer. Wieso machen die so lange nichts? Aber lieber warte ich auf Geschäfte, die ich wirtschaftlich vertreten kann, als dass ich mir auf wie so einen Wahnsinn wie damals halt bei Toprak, Bittencourt und vor allen Dingen Davy Selke ein.
Ja, ja. Ich hatte das auch ganz allgemein gemeint. Also bezogen auf Toprak war es sicherlich ein sehr schwieriges Geschäft, diese Leihe mit einer Kaufverpflichtung. Aber wenn du natürlich vom Spieler überzeugt bist, dann sagst du, ja komm, schreib rein, eine Kaufverpflichtung, wir nehmen den so oder so in einem Jahr. Das kann man machen und dann hast du eben die Zahlung um ein Jahr, sagen wir mal, gestundet. Was sonst das Finanzamt macht, macht dann halt mal ein Verein. So, grundsätzlich, und das hast du auch eben gesagt, hast du natürlich auch vollkommen recht, die Kaufoption ist natürlich das Beste, was dir als ausleihender Verein passieren kann. Du kannst dir das angucken, wie funktioniert es mit dem Spieler, wie entwickelt er sich womöglich auch, und dann hast du eben die Entscheidungsfreiheit, das ist ja vollkommen richtig. Je nachdem natürlich, wie die Kaufoption dann tatsächlich auch in welcher Höhe sie gelagert ist, weil sonst hätten wir Yuki Sugawara vielleicht auch nochmal zum Thema oder auch Cameron Huertas, aber die beide kosten halt so viel und werden nach allem, was ich so die letzten Tage erlebt habe, auch wahrscheinlich beide nicht mehr kommen, ne?
Ja, aber ich stell dir mal vor, du hättest bei Victor Boniface eine Kaufverpflichtung gehabt.
Ja, das wäre auch nicht so gut. Da hast du wohl recht, ja. Danke für den Hinweis.
Wobei, der Fußball ist natürlich fürchterlich ungerecht oder fürchterlich schnelllebig, je nachdem, wie ihr es wollt. Schalke hat jetzt dann Maxi Böber ausgeliehen, der war letztes Jahr bei uns auf Leihbasis. Alle, die Maxi Böber kennen, sagen, er ist ein super Junge, toller Führungsspieler, kann in der Abwehr viele Positionen spielen und so weiter. Hat dann bei Werder gar nicht funktioniert, weil immer verletzt. Und jetzt wacht mal ab, jetzt wird er bei Schalke vielleicht 20 Spiele machen, 25 wird Leistungsträger sein. Dann fasst du dir als Bremer natürlich an den Kopf. Ne?
Wie konnte
weil
das passieren?
Das ist dann einfach Pech. Ne? Das ist dann einfach Pech. Fehlt nur noch, dass Schalke so ein Victor Boniface ausleiht und er dann 15 Buden in der Felddienstreihe hat. Oder so. Ne? Aber so ist halt Fußball. Ne? Aber ich finde, man ist besser unterwegs, wie Werder das jetzt macht, wenn man das Heft des Handelns in der Hand hat und sagen kann, okay, wir bauen uns jetzt keine Baustellen für den nächsten Sommer, wo wir gar nicht wissen, ob wir die dann finanziell stemmen können. Aber ich möchte noch was anmerken. Wir haben jetzt sehr, also ich vor allen Dingen sehr positiv drüber geredet, über die Verpflichtung für Krug und Eren Dingschi. Es gibt natürlich auch die anderen Stimmen. Ne? Und gerade heute Morgen schon hat uns unser Hörer hier, der Podcast-Hörer Markus, geschrieben. Und das ist nur einer von mehreren, die sich gemeldet haben. Die sagen, hey, wie seht ihr das denn? Ich habe da Bauchschmerzen. Ne? Also Füllkrug hast du eben auch schon angesprochen, die letzten zwei Jahre nicht so performt wie davor natürlich. Ne? Eren Dingschi in Freiburg nicht so durchgesetzt. Und dann hast du noch, haben wir gar nicht drüber gesprochen, Ludovic Reis fürs Mittelfeld geholt aus Belgien, der da kaum gespielt hat nach seiner schweren Schulterverletzung und auch keine Bundesliga-Erfahrung mitbringt, sondern beim HSV ja zweite Liga gespielt hat. Hilft uns das denn wirklich weiter? Man kann das so negativ sehen, aber ich finde, alle drei sind vor allen Dingen eine große Chance. Und wenn wir, also Reis jetzt mal ausgenommen, über Identifikation reden, haben wir ja vorhin getan, dann sind Füllkrug und Dingschi unheimlich wichtig. Und wenn du Reis ans Laufen kriegst, ist das natürlich wirtschaftlich überschaubar, aber ein Spieler, der dir viel geben kann. Da denke ich dann schon so in die Richtung, wie Jens Day damals kam, der war teurer und der dann immer wichtiger wurde im Laufe der Jahre. Ich glaube, das könntest du mit Reis hinbekommen.
Also, grundsätzlich reden wir schon sehr lange davon, dass Werder auch sehr viel mit Chancen operieren muss. Boniface war das leuchtende Beispiel dafür, dass aber auch genauso krachend dann gescheitert ist. Aber es ist halt nicht so einfach für Werder, Spieler mit einer Qualität zu verpflichten, die mit sehr großer Sicherheit dann auch so einschlagen. Insofern, Chancen spielen immer eine Rolle. Und dann würde ich sagen, und das gilt sowohl für Füllkrug als auch für Dingschi, dann hole ich aber, wenn ich sowas eingehe, in Anführungszeichen, so ein Risiko von mir aus auch, dann hole ich schon lieber Spieler, die eine gewisse Identifikation auch mitbringen, wo sich auch bei den Fans dann spiegelt, okay, jetzt haben wir die Jungs wieder zurück, vielleicht wird es ja wieder was. Also da spielen ja eine ganze Menge Dinge eine Rolle, weil sonst jeder andere Leihspieler, das weißt du auch, wenn es dann nicht so funktioniert, hat ein ganz großes Problem mit dem Standing, das ist ja auch klar, weil ne, nicht gar nicht zu Unrecht häufig dann die Befürchtung besteht, naja gut, der will sich hier irgendwie fit halten, der will sich anbieten oder sonst was, denkt aber in erster Linie an sich.
Ja.
Diese Gefahr besteht bei beiden nicht. Und was Reis angeht, hat mein Lottoannahmestelleninhaber, der glühender HSV-Fan ist, zu mir gesagt, super Junge, würde ich gern beim HSV sehen, aber zu seiner Geschichte beim HSV zumindest gehörte auch, dass er alle paar Monate dann tatsächlich eine Verletzung hatte. Also, dass er mit einer gewissen Problematik da versehen ist. Muss man mal sehen. Vielleicht läuft es ja hier besser. Wollen wir es mal hoffen.
Ja. Und zu diesen ganzen HSV-Fans, die da jetzt im Internet Sturm laufen, weil der für Werder spielt, da muss man ja nur sagen, der Junge wollte ja zum HSV zurück, aber die haben ihn halt nicht genommen. So, dann
ja,
kann er hingehen, wo er will. Ne?
Ja,
so, Ende aus Nikolaus. Aber eins genau, will ich mal sagen, lieber Niklas Füllkrug holen als Viktor Boniface. Denn Viktor war hier nur auf Durchreise, der war auf Montage, der hat nur auf die eigene Karte gespielt. Im Prinzip, der wollte wieder fit werden. Es war der Erste, der nach dem Training abgedüst ist, sei es noch ungeduscht meinetwegen. Das wird dir bei Niklas Füllkrug nicht passieren. Das
Eben.
Ist ein ganz anderer Typ.
Habe ich gerade gesagt, genau so ist es. Eben, weil es ein anderer Typ ist.
Ich wollte es nochmal fett unterstreichen.
Dankeschön.
Den Leuten gut tut, draußen mal positiv über Werder-Spieler zu reden.
Ja, und alles andere werden wir beobachten. Und der erste Erdetest liegt vor uns, beziehungsweise vor Werder.
Die Mailadresse?
Bitte?
Meinst du die Mailadresse oder das Programm?
Nein, das machst du ja. Das ist bei dir jetzt mittlerweile in guten Händen, da bin ich so sicher. Und das, ich meine jetzt Werder und das Pokalspiel in Hamburg gegen Lüneburg. Wollen wir mal sehen.
St. Pauli, ja.
Ja.
Ja, also bitte, das darf jetzt keine Hürde sein für Werder. Also das ist, war letztes Jahr schon peinlich genug mit Arminia Bielefeld, weil du sagen musst, ja, das ist schon ein anderes Kaliber jetzt als Lüneburg, aber trotzdem. Du musst diese Hürde nehmen und du musst den DFB-Pokal ernst nehmen und ich glaube, da spielt dann auch so ein Typ wie Niklas Füllkrug in der Kabine eine ganz ordentliche Rolle, dass da keiner meint, der könnte ein bisschen low performen, über den Rasen laufen.
Ja.
Ich glaube, die Zeiten sind damit dann vorbei. Die Mailadresse.
Nee, ja, ich möchte
und eure Meinung sagen.
Ja, genau. Ich wünsche mir im Sinne von JJ Bär eine gallige Werder-Mannschaft am Samstag. Und ich wünsche mir von JJ Bär, dass er jetzt in der gewohnten Souveränität unsere Mailadresse nochmal eben zum Besten gibt.
Ich bin dabei. Ihr schreibt uns an. grün@weser-kurier.de. Das Grün mit UE, wie wir so gerne sagen, und das Weiß mit einem Doppel-S. Dann landet das bei uns. Wir schauen uns alles an. Wir antworten auch persönlich darauf, was ihr uns schreibt und bauen das eine oder andere auch gerne hier in unsere Folgen ein, thematisch. Ein Jahr ist rum. Wir gehen ins zweite. Und es wird unser erstes Jahr dann hier mit Niklas Füllkrug und Ehren Dingschi im Podcast.
Ach so, die kommen aber nicht dazu. Weißt du mehr als ich? Nein. Wir werden über sie sprechen. Oder kommen
dass
sie?
Dass wir über sie sprechen.
So.
Wir können gerne hier dazukommen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Wir richten das ein.
Freuen.
Ja, genau. Aber das werden wir sicher an der Stelle nicht versprechen. Versprechen werden wir, dass wir die nächste Jahr für euch da sind, natürlich, und hier am Start, logischerweise. Wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns auch, dass sich zumindest Teile von euch auch darüber freuen. Insofern ist da mal alles gut.
Ja, tausend Dank für all die Unterstützung in diesem ersten Jahr.
Ja, genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Bis dahin, tschüss.
Und denkt daran, bleibt grün-weiß. Tschüss zusammen.